Und das ist sie wieder, eine weitere Ausgabe der Spielwiese von Radio K1. Wie immer am Sonntagmorgen, wie immer mit Melanie Arzenheimer.
Und wie immer mit Bernhard Löhlein.
Und wie immer mit einem ganz aktuellen Thema.
Ja, es geht ums Brauchtum.
Oh, das ist ja schon ein Thema, das ja ziemlich weit zurückliegt.
Natürlich, das ist ja immer aktuell. Ja. Also es war ja früher schon. Also früher war das mal modern und jetzt ist es Brauchtum oder so.
Also jede Tradition war einmal etwas ganz was Neues und,
was
hat, die Leute,
zeitgemäß ist, natürlich.
Und hat die Leute auch aufgeregt.
Vermutlich, genau. Ja. Und jetzt pflegt man das Ganze, was einen früher vielleicht aufgeregt hat oder was früher schon toll war. Man weiß es ja nicht so genau. Und
darum wird das jetzt auch eine aufregende Sendung.
Oh ja.
Denn wir graben ein paar Dinge aus, die uns ja vertraut sind und manchen vielleicht komisch und seltsam vorkommen, aber die sind es wert, dass man sie entdeckt, hier in der Spielwiese.
Ja, jetzt hat es ja wieder angefangen. Also es hat begonnen. Also du weißt schon, dieses Riesenbesäufnis, also dieses ganz große Fest in München, das
Oktoberfest.
Ja, auch wenn es immer im September stattfindet, aber so ein bisschen in den Oktober geht es ja dann auch noch rein, ja. Und spätestens mit dem Beginn dieses Oktoberfests sind sie ja wieder überall zu sehen, ja. Also Menschen in Lederhosen, Frauen im Dirndl, dazu vielleicht noch Hüte mit Gamsbart. Ja, also
gibt es eigentlich Dirndlträgerinnen mit Gamsbart?
Ja, womöglich. Vielleicht. Also ich glaube, es ist alles möglich. Mal sieht es ganz traditionell aus, mal ist das Ganze schon kunterbunt und richtig schrill. Ich sage nur, Swarovski-Steinchen überall. Ja, aber in den seltensten Fällen handelt es sich, wenn Menschen so gekleidet sind, um historisch belegte Bekleidung.
Genau, das ist ja das. Wir wollen ja herausfinden, was ist tatsächlich alt, historisch, wertvoll, also kurz Brauchtum.
Genau, deswegen habe ich mich am vergangenen Wochenende beim Brauchtumsfestival Kulturik in Ingolstadt mit einem Mann getroffen, der sich in Sachen Tracht auskennt. Das ist der Rudi Dietz, erster Vorsitzender des Donaugau-Trachtenverbandes. Und den habe ich jetzt mal gefragt, wenn ich mir jetzt in einem Trachtengeschäft eine Tracht kaufe, ja, kaufe ich mir dann überhaupt eine Tracht?
Nein, sie kaufen sich keine Tracht, sondern sie kaufen sich entweder ein Dirndl, eine Lederhosen oder im weitesten Sinne ein bayerisches Gewand, aber keine Tracht nicht, weil eigentlich eine Originaltracht kann ich eigentlich nicht im Laden kaufen, sondern die muss ich mir selber anfertigen oder anfertigen lassen durch spezielle Schneider.
Also wie bei Ihnen jetzt zum Beispiel. Ja. Was ist das jetzt für eine Tracht, die Sie tragen?
Das ist jetzt eigentlich, also ich habe jetzt nicht die Festtracht an, sondern ich habe das jetzt mit der langen schwarzen Hosen an oder mit der Stresemannhosen an, sondern das ist die Tracht aus dem Eingang, aus dem Ingolstädter Ortsteil Meilingfeldkirchen. Also das ist so, wie es bei uns früher die Bauern in Meiling getragen haben. So ist jetzt eigentlich das die Tracht der Bauern. Aus der Zeit um die Jahrhundertwende, 19. Jahrhundert, um die Jahrhundertwende herum.
Und die festlichere Variante wäre dann noch deutlich aufwendiger wahrscheinlich.
Ja, das Aufwendige ist, die Lederhosen, die lange Stiefellederhose und die Stiefel, also die Faltenstiefel dazu, die also eigentlich bei uns in der ganzen Gegend überall fast getragen wurden.
Und was trägt die Dame?
Die Dame trägt also in Ingolstadt, also bei uns in Meiling, das ist ein bisschen so, ja, ob das wirklich hundertprozentig ist, weiß man nicht so genau. Weil meine Urgroßmutter war eine Schneiderin, die nur auf die Stör gegangen ist, habe ich mir früher gesagt, also die, wo nur von Haus zu Haus gegangen ist. Und die hat damals so einen uralten Kittel gehabt. Und nachdem ist das dann genäht worden, also durch den Oberteil, das ist dann so geändert worden, ein bisschen abgeändert worden, dass man es auch zur damaligen Zeit wieder tragen hat können. Ob das richtig aus Meiling war, weiß man nicht, aber es hat auch noch Teile gegeben von alten Bäuerinnen. Und im Großen und Ganzen, sage ich mal, ist es diese Richtung. Und da gehört ein langer Rock dabei und eine Schürze dabei. Also bei uns in Ingolstadt wurde anscheinend zu dieser Zeit auch kein Mieder nicht tragen, sondern wirklich nur ein Oberteil und ein Rock dazu. Was ich unter diesem Oberteil auch gehabt habe, ist natürlich ein Rätsel, weiß keiner, aber weil das hat man ja siebenmal keine Pudel nicht, weil die sich dann nicht ohne fotografieren haben lassen.
Das heißt, Trachten werden ja auch immer noch weiter erforscht. Also man versucht ja da auch immer noch die Ursprünge zu begründen, wo kommt es her?
Ich habe da mal, also in Meiling, ich bin ja aus Meiling und ich habe mal lange Zeit einmal so ein bisschen geforscht. Ich habe mit unserer damaligen Schneiderin mal geredet und hat gesagt, du sagst, wie wir angefangen haben, hat es noch keine so richtige Forschung nicht gegeben. Gesagt, uns hat das dann da so gefallen, das haben wir dann da ein bisschen so abgeschaut und so haben wir das halt einfach gemacht. Aber heutzutage, wenn man heute sicher so eine historische Tracht zulegt oder eine Volkstracht zulegt, dann forscht man natürlich dann schon noch mit Votivtafeln, mit im Staatsarchiven und so weiter und so fort. Also man macht halt schon sehr viel Aufwand dafür.
Das heißt, wenn ich wirklich Tracht trage, kann ich nicht einfach irgendwas wild zusammenstellen, was mir jetzt gerade passt. Ich müsste mich dann logischerweise an die örtlichen Vorgegebenheiten halten. Oder wie ist das dann? Also als echter Trachtler geht man wahrscheinlich gar nicht einfach so in den Supermarkt, sage ich jetzt mal.
Also es ist so, wenn man jetzt schaut bei uns im Gauverband, bei uns den Vereinen, da hat jeder Verein hat sich auf irgendeiner Zeitspanne mal festgelegt. Mhm. Weil die Tracht, die er da, also diese Volkstracht, die er da jetzt tragt. Und die haben natürlich schon alle erforscht. Nacherforscht worden, erforscht worden, auch mit alten Teilen nachgeschneidert worden. Es existieren noch ein paar alte Teile und man findet vielleicht ab und zu ja doch nochmal, wenn so ein alter Bauernhof abgerissen wird, alte Teile, weil bei den Neubauten findet man natürlich nichts, aber ja. Bei den Bauern war das natürlich immer, wo das Geld da war, waren natürlich auch Trachten da.
Also wenn jemand auf dem Dachboden
was liegen hat, bitte nicht wegschmeißen, sondern melden, ja, das wäre sehr gut, weil dann kann man wieder vielleicht mal ein bisschen weiterforschen.
Auch die Materialien und überhaupt die Schnitte sind ja dann auch ganz wichtig wahrscheinlich, ja. Dass man es möglichst originalgetreu nachmachen kann. Ja. Manchmal sieht man so eine Tracht und denkt, ui, der kommt jetzt aus Miesbach, aber dann ist es gar nicht. Also wie kommt es zustande, dass man manchmal... Also als Laie sowieso nicht den Ort mit der Tracht gar nicht so auf den ersten Blick verbinden kann.
Also man muss sagen, Sie haben jetzt gerade Miesbach angesprochen, diese Miesbacher Tracht, die damals da entstanden ist, ist natürlich diese Tracht, wo heute weltweit als sogenannte Gebirgstracht überall getragen wird. Drauf ist. Das ist natürlich so, die ist damals auch vom Oberland zu uns rausgekommen durch Arbeiter, die rausgekommen sind. Die wurden sich da raus runtergesucht, die haben natürlich einen Gewand mitgebracht. Die haben halt zum Beispiel, der Schurblättler war nie bei uns praktisch daheim. Aber dadurch, dass die halt gekommen sind, haben die das natürlich weitergemacht. Und erst im Laufe der Zeit ist dann unsere Tänze oder die Volkstänze, die wir bei uns früher gemacht haben, halt dann wieder erforscht und weiter verbreitet worden.
Eine Frage noch zum Schluss, wie schaut es aus mit dem Trachtennachwuchs? Also interessieren sich die jungen Leute jetzt eher wieder mehr für Trachten? Was bemerken Sie da? Oder ist es doch eher ein bisschen so die oberflächliche Variante, ich gehe aufs Volksfest, ich mache ein bisschen Party und ziehe halt dann irgendwas an, was so in die Richtung geht?
Wenn man jetzt mal so von den Vereinen ausgeht, es gibt Vereine, die wirklich sehr gute, also noch viele Jugendliche haben. Man kommt ja immer darauf an, das ist, wenn es ländlich ist, ist es etwas leichter. Wir sind in Ingolstadt, Großstadt, das ist natürlich sehr schwierig. Gut, wir sind schon froh, dass diese Leute dieses bayerische Gewand tragen, weil dadurch identifizieren sie sich zumindest. Weil, sagen wir uns ehrlich, vor 10 Jahren ist keiner mit der Lederhosen auf ein Volksfest gegangen.
So ist es, da war das ganz schön out.
Und heute ist in, ja, und man muss ganz ehrlich sagen. Und also wir haben schon einen guten Zulauf, es kommen einmal wieder Jugendliche oder ältere Jugendliche, so, die dann mal sagen, Mensch, das darf mich so ein bisschen interessieren, so, die wollen ein bisschen so reinschnuppern wollen, die wollen sich zwar dann auch nicht ganz fest binden wollen, so in diesen Vereinen, aber zumindest ein bisschen einen Anschluss zu haben.
Also wer sich jetzt übrigens für das Thema Tracht und Brauchtum interessiert, der ist in einem Trachtenverein in seiner Nähe sehr gut aufgehoben. Vereine aus unserer Region, die finden Sie auf der Seite des Donaugau-Trachtenverbands im Internet unter www.donaugau.de.
Also ich muss ja ganz offen und ehrlich zugeben, Brauchtum, vor allem bayerisches Brauchtum, also so ganz nah liegt mir das jetzt nicht. Ja, also ich halte es für wertvoll, gut und richtig, aber ich persönlich, also ich habe zum Beispiel keine Tracht, ja, ich habe keine Lederhosen.
Keine Lederhosen? Nein,
meine Güte. Besitze ich gar nicht.
Du traust dich da noch raus ohne Lederhosen?
Und noch, was noch viel, viel schlimmer ist, meine Sprache verrät mich.
Oh ja.
Ich rede ja nun überhaupt keinen Dialekt.
Nein.
Und das ist etwas, was dem Vorsitzenden des Fördervereins Bayerische Sprache und Dialekte, Harry Deiner, ja ganz besonders, ich würde sagen, wurmt oder vielleicht auch bedenklich stimmen könnte. Jedenfalls haben wir ihn mal getroffen bei einem Kulturreich-Festival und der hat mich dann auch in diese bayerische Sprache mit eingeführt.
Sie sind schon sowas wie der Dialektbewahrer hier für Ingolstadt, oder?
Ja, jetzt kann man sagen, ich wollte leider ein bisschen aufrütteln, dass eben die bayerische Sprache nicht verloren geht.
Mundart ist das Stichwort. Gibt es eine Ingolstädter Mundart oder ist das in jedem Eckerl anders?
Natürlich, das ist natürlich, bayerische Sprache ist auch vielfältig. Ich bin vor allen Dingen für die regionalen Mundarten zuständig, weil die bayerische Sprache, das ist ein sehr schwieriges Thema und ich sage halt immer wieder, die bayerische Sprache ist kein Defizit, sondern es ist ein Privileg. Und man hat uns damals ja in die 60er Jahre, wie ich noch in die Schule gegangen bin, oder vor allem in die 50er Jahre, ausgetrieben, dass wir halt das Hochdeutsch lernen müssen. Aber natürlich, ich bin immer so ein Mensch gewesen, ich habe das nie befolgt.
Jetzt ist ja hier mein Kollege, der Herr Löhlein, nicht unbedingt ein, ich sage einmal, Ingolstädter Eingeborener. Bernhard, meinst du, bei dir besteht noch Hoffnung?
Gibt es etwas, was ich lernen kann an der bayerischen Sprache? Denn ich spreche ja offenkundig keinen Dialekt. Was sind so die ersten Worte, mit denen man vielleicht das ein bisschen üben kann?
Das erste Wort, was Sie kennen müssen, wenn Sie von oben kommen, dass Sie sagen, vor allen Dingen Grüß Gott und Pfiat Gott.
Also, Grüß Gott, das sage ich sowieso. Pfiat Gott, klingt ja schon ganz gut, Pfiat Gott.
Ja, das ist nicht schlecht. Weil das, was jetzt mir eigentlich immer geniert, ist das, wenn die von Norden immer sagen, guten Tag oder Hallo. Und Hallo, das ist kein Gruß, sondern das ist gar nichts.
Und Tschüss, glaube ich, geht auch nicht, oder?
Natürlich ist Tschüss, natürlich, das ist ein verwerfliches Wort. Also das wollen wir gar nicht hören, weil der Bayer spricht eben kein Ü. Darum sagen wir auch nicht Tschüss.
Aha. Es gibt kein Ü.
Vielleicht Tschüss.
Wieder was dazugelernt.
Wenn ich Tschüss sage, dann heißt das nicht, dass ich die Hosen voll habe, sondern dass ich mich verabschiede.
Genau. Aber das Tschüss ist halt, der Bayer sagt kein Ü. Wir sagen auch nicht zum Beispiel bei Schüssel oder München, da sagen wir Schüssel oder Minger. Also mit I.
Also wenn ich das schon mal beherrsche, ich sage ja auch Semmel und nicht Brötchen, genau. Was sind so die nächsten Schritte, um dazuzugehören?
Ja, ich sage immer wieder, die vom Norden sollen ja eigentlich nicht bayerisch reden, weil das lernen sie nicht mehr, sondern man sagt, ja, Kinder bis 8 Jahren, da geht's noch, aber Erwachsene bitteschön nicht, sondern die sollen halt bei der hochdeutschen Sprache bleiben, aber wenigstens bayerisch sollten sie verstehen, die sollten es lernen.
Das ist mir sehr sympathisch, ja, da werden sich auch alle in meiner Umgebung freuen.
Wenn ja, ich auch, wenn du jetzt nicht anfängst, weil das wird nichts mehr.
Aber können Sie mal einen Satz sagen, den ich verstehen müsste oder wo es schwierig ist zu verstehen, ja, der besonders was Heimatverbundenes ausdrückt?
Ich rede bayerisch und das ist gut so.
Ich rede bayerisch und das ist gut so. Wer hat das schon mal gesagt und das ist gut so?
Das war so ein Typ her. In Berlin, glaube ich. Ja,
so, das
egal.
Ist multinational.
Wie schaut es aus mit, weil Sie gesagt haben, Kinder bis 8 lernen das, wenn man bayerisch wieder im Kindergarten spricht zum Beispiel?
Ja, da ist ja eine Initiative da, dass wieder die Kinder im Kindergarten wieder bayerisch lernen sollen und auch wollen. Ich war selbst schon dabei. Und wir haben natürlich den Kindern ein bisschen was vorgetragen und oder vorgesungen und vorgespielt. Und die sind recht gern dabei.
Das Brauchtum steht heute im Mittelpunkt der Spielwiese. Wir waren schon in Trachten unterwegs. Wir haben uns schon um die bayerische Sprache und den Dialekt gekümmert. Und jetzt gibt es ja noch so was ganz Traditionelles bei uns in Bayern, besonders viele von dieser Sorte.
Davon kann man gar nicht genug kriegen.
Ja, Feiertage.
Richtig. Ja. Denn jeder Feiertag ist auch ein freier Tag.
Genau, und jeder freie Tag ist so ein Tag, ja, an dem man kurz innegehalten wird, ja, oder an dem man entspannt. Aber im Prinzip sind Feiertage ja auch immer religiöse Feiertage, also Gedenktage.
Und wie es eben so mit dem Brauchtum ist, man weiß gar nicht mehr warum, man hat einfach nur noch frei und denkt sich, ja, warum eigentlich?
Hallo, was war da eigentlich los? Ja, einer, der sich auskennt, ist der Theologe und Publizist Wolfgang Thielmann und den hat Sabine Just getroffen.
Ohne das Feiern wäre der Alltag nur noch mühsam und die Feiern geben dem Alltag auch seinen Sinn wieder. Wichtig ist, dass wir was tun, dass wir aber auch innehalten können.
Aus dem Hamsterrad raus und mal Pause machen. Das tut gut. Die Erkenntnis ist nicht neu. Siehe christliche Feiertage, erklärt der Theologe Wolfgang Thielmann.
Genau das macht das Christentum. Da hat es einen besonderen Sinn für entwickelt, dass wir den Alltag unterbrechen, dass wir aufsehen, dass wir nach oben gucken und dass wir uns daran erinnern, was Gott für uns tut. Und das kann man eigentlich nur feiern.
Bei all den Festen gibt es viele alte und neue Bräuche. Eines bleibt aber.
Feste haben ja den ganz großen Vorteil, dass da alle Menschen frei haben, wenn sie nicht gerade Schicht arbeiten müssen, also oder in der Gastronomie. Aber die meisten Menschen haben dann frei. Das heißt, man kann sich zu den Festen verabreden.
Die Feiertage sind hierzulande übrigens in der Verfassung verankert.
Sonst sind sie in den Handelsgesetzen verankert oder einfach ein Brauch. Nur in Deutschland ist es so, dass sie zum Gesetz geworden sind. Das hängt zusammen mit der christlichen Prägung in Deutschland und auch damit, dass man wohl erkannt hat, wie wichtig Feiertage für unser Leben sind.
Feiertage verbringen die allermeisten mit Familie und Freunden. Aber was machen sie dann so? Wolfgang Thielmann hat dazu die Geschichten von 20 Menschen in einem Buch gesammelt. Feste feiern, heißt es. Da geht ein Katholik auch mal an Weihnachten in eine anglikanische Kirche. Oder eine evangelische Familie schreibt sich an Nikolaus Briefe. Insgesamt 20 verschiedene Wege, Tradition und Neues zu vereinbaren, die zeigen, christliche Feiertage können völlig unterschiedlichen Menschen gleichermaßen wichtig sein.
Und da gibt es ermutigende Zeichen. Es gibt ja zum Beispiel auch immer Versuche, etwa die stillen Feiertage wie den Karfreitag, wo Tanz und so weiter gesetzlich verboten ist, aufzulockern. Auch angesichts dessen finde ich es ganz wichtig, dass Menschen dieses Gut der Feiertage wirklich sich aneignen und dass sie es feiern.
Wenn es um Brauchtum und Tradition in unserer Sendung in der Spielwiese von Radio K1 heute geht, dann haben wir natürlich auch Dinge ausgegraben, die es so gar nicht mehr gibt. Ja,
ja, die bayerische Dreifaltigkeit zum Beispiel.
Nämlich?
Das ist Kirche, Wirtshaus, Rathaus. Ja. Und die müssen alle irgendwo beieinander sein.
Ja, genau. Also und die ersten beiden, nämlich Kirche und Wirtshaus, die gibt es so ja gar nicht mehr.
Ja, es wird immer weniger.
Es gibt weniger, die in die Kirche gehen. Es gibt weniger, die dann auch noch hinterher auch noch ins Wirtshaus gehen. Ja. Und trotzdem war das eigentlich auch eine schöne Zeit, so das Miteinander hinterher. Der Eichstätter Heimatpfleger Rainer Trett, der vermisst das auch ein bisschen, denn für ihn ist das etwas, was unbedingt auch, darf ich es sagen, zum Grierbecken gehört?
Grierbeck, das hast du Grierbeck? Schön gesagt.
Ach, schön gesagt, ja. Dominik Possoch hat mit Rainer Trett gesprochen.
Kirche und Wirtshaus. Früher eine beinahe untrennbare Verbindung. Heute finden sich kaum noch Gemeinden, bei denen der Gang ins Wirtshaus nach dem Sonntagsgottesdienst Tradition ist. Der Eichstätter Stadtheimatpfleger Rainer Trett erklärt, dass dies auch mit der gewandelten Natur des Sonntags zusammenhängt.
Der Sonntag war natürlich ein Tag der Rast. Und diesen Tag der Rast gibt es ja heute kaum noch, nachdem der Sonntag im Wochenende mehr oder minder aufgegangen ist und die Freizeitgesellschaft sowieso nicht unbedingt mehr dem Kirchgang nachkommt, sondern lieber ausschläft und sich nachmittags mit anderen Vergnügungen beschäftigt.
Damals kam dem Wirtshaus vor allem in ländlichen Regionen eine bedeutende Rolle innerhalb der Dorfgemeinschaft zu.
Das Wirtshaus war oft Versammlungsort auch, an dem eben auch die Gemeinde selbst, also der Gemeindevorstand, der Ortsvorsteher, Bekanntmachungen mitgeteilt hat, wo man sich innerhalb der Gemeinde politisch austauschen konnte.
Heutzutage müssen viele Pfarrer mehrere Gemeinden betreuen. Nach der ersten Sonntagsmesse folgt zumeist gleich die nächste. Das erschwert den gemeinsamen Besuch des Wirtshauses, obgleich es für einen Pfarrer nur von Vorteil wäre.
Wenn er denn mit kann, ist es natürlich schön, da er sich mit seinen Gemeindemitgliedern sozusagen inoffiziell in einem ganz gelösten Rahmen austauschen kann. Und letztendlich fördert natürlich auch das Beisammensein bei Sonntagsstammtischen oder Sonntagsfrühschoppen auch die Dorfgemeinschaft.
Stadtheimatpfleger Trett beobachtet derzeit zwei gegenläufige Tendenzen. Zum einen gäbe es immer mehr Menschen, die alte Traditionen wieder aufleben lassen wollen, zum anderen auch solche, die das Wochenende und speziell den Sonntag allmählich im Arbeitsalltag auflösen.
Umso schöner ist es, wenn es gelingt, diese Tradition zu halten. Also ich sehe das sehr positiv. Ich wage aber zu bezweifeln, dass sich dies in diesem Umfang, wie wir es heute zu Beginn des 21. Jahrhunderts noch haben, künftig halten lassen kann.
Weißt du was, Bernhard?
Was denn?
Mich würde es jetzt schon irgendwie ins Wirtshaus ziehen.
Aha.
Ja, so rein aus brauchtumspflegerischen Gründen.
Also Spielwiese hören und ins Wirtshaus gehen, das gehört
auch
zusammen.
Eine schöne Kombination, oder? Ich finde, da sollten wir ansetzen und daraus eine Tradition entwickeln, die womöglich auch mal ein Brauchtum wird.
Genau, da können wir dann, was jetzt die Leute aufregt, in 10 Jahren sagen, es war schon immer so.
Genau, dann nehmen wir ein bisschen was zum Spielen mit, zum Karteln. Ich meine, Wirtshaus und Kartenspielen, Spielwiese, passt hervorragend zusammen.
Bin ich dabei.
Wir haben uns heute jedenfalls ausführlichst mit dem Brauchtum beschäftigt. Wenn Sie sich nochmal nachbeschäftigen möchten, geht das im Internet auf unserer Homepage www.radio.k1.de.
Und das war die Spielwiese am Sonntagmorgen mit Melanie Arzenheimer
und mit Bernhard Löhlein.